Betretet keine Stadt der Samariter, sagt Jesus bei seiner Aussendungsrede im 10. Kapitel des Matthäusevangeliums. Und dann, heute in der ersten Lesung, in Samarien glauben plötzlich die Leute an den Auferstandenen. Da ist was Entscheidendes geschehen. Und es wirft einen Blick auf die Dynamik der Anfänge und der Weitung der Jesusbewegung, die ja ursprünglich im Sinne Jesu innerjüdisch war, aber ausstrahlen sollte auf die ganze Welt, aber noch nicht zu seiner Lebzeit. Vertrieben aus Jerusalem wurden die sogenannten Hellenisten um Stephanus, also griechisch sprechende Juden, die offenbar die Tempelkritik Jesu zuspitzten, ohne den Tempel als Institution abzulehnen, und die vielleicht auch den Verantwortlichen in klaren Worten ihre Verantwortung für den Tod Jesu vor Augen hielten. Nur die wurden verfolgt, nicht die ursprünglichen Jesus-Anhänger, die aramäisch und nicht griechisch sprachen. Und dieser Zulauf, dass der Geist da wirkt, war das Sprungbrett zum späteren Christentum, das aus der Heidenmission herausgewachsen ist. Also etwas ganz Entscheidendes, diese Bekehrungswelle im heutigen Nablus, der Hauptstadt von Samarien. Ja, und es geht noch weiter. Diesem Philippus begegnet auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza ein Kämmerer, also ein Schatzverwalter der Königin Kandake von Äthiopien. Und der ist offenbar ein Gottesfürchtiger, denn viele fromme Menschen waren von der jüdischen Religion angezogen, von dem Ein-Gott-Glauben und der hochstehenden Ethik des Judentums. Aber sie wollten doch nicht beitreten, denn zu leben wie die Juden war sehr anspruchsvoll, mit all den Speise-Reinheitsvorschriften und vor allen Dingen auch der Beschneidung. Und dieser Kämmerer liest den Propheten Jesaja. Er sitzt in seiner Kutsche, Philippus geht vorbei und dann fragt er ihn, von wem redet da der Prophet? Und Philippus steigt zu in die Kutsche und erklärt ihm von den Gottesknechtsliedern des Jesaja her vermutlich den Messias Jesus und seinen Kreuzestod. Und da kommen sie an einem Wassertümpel vorbei. Und da sagt der Äthiopier, du kannst mich doch gleich taufen. Das tut auch Philippus und entschwindet. Von diesem Äthiopier kein Wort mehr. Aber wir wissen, in Afrika, in Äthiopien, entsteht eine Kirche, die es bis heute gibt. Denken wir mal über diesen dynamischen Prozess nach. Da werden Menschen gläubig, weil ihnen gratis die Taufe geschenkt wird. Ohne Vorleistung. Nur weil sie spüren, das passt jetzt zu mir. Und sie werden auch wie der Äthiopier gar nicht groß seelsorglich betreut, sondern in ihr Leben zurückgeschickt. Das ist eigentlich für heute eine ungeheure Provokation. Taufe als Gratisgabe Gottes. Und das ist es natürlich. Jedes Kind, ob getauft oder ungetauft, ist natürlich ein geliebtes Kind Gottes. Und durch die Taufe wird das gezeigt, wird das ein Sakrament, wie wir sagen. Und durch die Taufe wird ihnen der Geist Gottes zugesprochen, der ein Kind, einen Menschen mit hineinnimmt in die Liebesgemeinschaft des dreifaltigen Gottes. Das ist die Quintessenz der Taufgnade. Also, Taufe völlig gratis. Und ich hatte einmal eine Taufe gehalten, es war in Nürnberg, wo zwei Eltern, beide aus der Kirche ausgetreten, von der Feier so beeindruckt waren, dass sie sagten, könnten Sie nicht auch unser Kind taufen? Da sagte ich natürlich selbstverständlich ja und habe nicht ein katholisches Glaubensbekenntnis eingefordert. Also die Gabe der Taufe gratis. Aber nicht umsonst. Ist ein bisschen widersprüchlich. Du bekommst etwas gratis, aber nicht umsonst. Es geht nicht ohne dich. Und zwar aus folgendem Grund. Diese Gabe der Taufgnade, der Liebe Gottes, sie ist etwas, wie es im Evangelium heißt, was die Welt nicht fassen kann. Was in den Kategorien von Raum und Zeit, auch von menschlichen Erfahrungen, nie aufgeht. Wir und viele Menschen, nicht nur wir, ahnen vielleicht, dass hinter der Welt so etwas wie eine unendliche, liebende Schöpfungskraft stehen könnte. Aber beweisen kann das niemand, konnte das noch niemand. Die Gegenwart Gottes, die liebende Gegenwart Gottes, sie blitzt immer wieder auf. Und die ganze Bibel ist voll solcher Hoffnungsgeschichten, wo die Herrlichkeit Gottes aufblitzt, wo sie manche Menschen sehr dicht erfahren. Aber es geht nicht ohne diesen Sprung, wenn Sie so wollen, im Glauben aus unserer Welt heraus, aus unserem immer begrenzten Horizont hinaus. Transzendenz nennt man das. Und der Glaubensakt hat diese eigentümliche Struktur, dass wir nur glauben können, wenn wir auf Dauer ganz in unser Inneres gehen. Und unsere innerste Mitte, die können wir nie fassen. Die ist, wenn Sie so wollen, leer. Aber wenn wir aus dieser innersten Mitte gleichzeitig, und das wirkt auch wie ein Paradox, über uns hinausgehen, das ist der Gebetsakt, ganz in mir und gleichzeitig ganz über mich hinaus. Und die Welt kann das nicht fassen. Auch keine menschliche Erfahrung, und hätten wir noch so ideale Eltern gehabt. Und da geht ja immer auch vieles schief zwischen Eltern und Kindern. An diese absolute Liebe kann man nur glauben. Deshalb nicht umsonst. Gratis, aber nicht umsonst. Der Glaubensbeitrag ist sozusagen unser aktiver Beitrag zu einem sehr grundlegend dialogischen Geschehen. Und ein zweites. Man stritt sich ja in der Reformation und ist heute Gott sei Dank eigentlich. Glaube ohne Werke geht nicht. Die Werke, das Tun gehört dazu. Und bezeichnenderweise redet Jesus hier in der Abschiedsrede anders, als er noch im Abendmahlsaal redete. Da sagte er, es gibt nur ein Gebot, und zwar ein neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Jetzt redet er auf einmal von Geboten. Das klingt nach einem Regelwerk. Wissen Sie, die Liebe ist ein Containerbegriff. Wenn man nur sagt, liebt einander, dann kann alles Mögliche rauskommen. Vielleicht erinnern sich manche noch, es war, glaube ich, der 19. November 1989, schon nach dem Mauerfall, als der ehemalige Minister für Staatssicherheit, also der Stasi-Chef, der inzwischen abgesetzt war, in der Volkskammer der DDR, Erich Mielke hieß er, sagte, ich liebe euch alle, ich liebe alle Menschen. Skurril, der Chef der Stasi. Also mit Liebe kann man alles Mögliche verkaufen. Und vielleicht würde auch ein Herr Putin heute bei einem Interview sagen, ich tue alles aus Liebe zum russischen Volk. Also die Liebe muss konkret werden. Und dazu braucht es einfach Regeln. Die große benediktinische Weisheit, halte die Regel und die Regel hält dich. Es muss täglich abgewaschen, es muss täglich der Müll weggebracht werden. Und wenn einer Liebesschwüre tut, aber sich davor drückt, kann man eigentlich die Liebe mit ihrem Schwur vergessen. Und wir haben im Noviziat immer bei unseren Superfrommen, die meistens ausgetreten sind, gesagt, den wahren Heiligen Geist erkennt man an der Klobürste. Also die Liebe konkret. Haltet meine Gebote. Das Zweite, die Liebe. Und das Dritte, davon redet Petrus. Wie kann man sozusagen an einen unsichtbaren Gott, an einen nicht fassbaren Geist glauben und diese absolute Liebe im Leben beantworten? Durch tägliche Liebe, durch tätige Liebe. Es geht nur mit dem, was Petrus am Anfang sagt. Heiligt in eurem Herzen Christus den Herrn. Schaut auf ihn. Nehmt sein Lebensbeispiel, nehmt sein exemplarisches Leben in seiner inneren Substanz in euer Herz auf. Das ist eigentlich, wenn Sie so wollen, die Grundfigur christlichen Glaubens. Und wenn ihr das macht, dann lebt ihr den Glauben und die Liebe in der Gestalt der Hoffnung. Und es ist eine wunderbare Formulierung, wenn Petrus sagt, ihr solltet das bewusst leben und von eurer Hoffnung, die in euch lebt, die auch nie fassbar ist, reden können. Und diese herrliche Formulierung macht es sanft. Manche haben Papst Franziskus belächelt, dass er so oft von der Kraft der Zärtlichkeit gesprochen hat. Aber genau das ist es. Sanft. Das wusste schon Lao Tse, dass Wasser stärker ist als der Stein. Tut es sanft und mit Ehrfurcht. Gerade in unserer missionarischen Situation heute nicht, wie kriegen wir die Leute wieder in die Kirche, sondern wie kann diese unendliche Liebe ausstrahlen? Durch uns, durch eine sanfte und überzeugte Lebensart. Das ist die einzige Missionsmethode, die ich empfehle. Und es fasst alles zusammen. In der Theologie nennt man Glaube, Hoffnung und Liebe die sogenannten theologischen Tugenden. Also die nur in Verbindung mit dem lebendigen Gott in uns fließen und zum Zuge kommen können. Und darauf läuft letztlich alles hinaus, in unserem Glauben, in unserem Christentum, in all den religiösen Veranstaltungen. Und es ist letztlich, scheint mir, eine Sehnsucht, eine universale Sehnsucht des Menschenherzens. Halten wir es mit Paulus? Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Am größten unter ihnen ist natürlich die Liebe. Amen.